bin der Coach Jung und komme aus Köln. Ich check auf alle Fälle Radioschule Welle.
Nun freue ich mich auf, ich sage mal ganz vermessen, einen Radiokollegen, den ich zum ersten Mal auf der Bühne des CSD Salor Lux in Saarbrücken erlebt habe. Ich fand seine Moderation des Bühnenprogramms dort sehr erfrischend und überaus natürlich, und ursprünglich kommt er aus Hildburghausen in Thüringen. Seitdem arbeitet Robert Hector und seit 7 Jahren beim Saarländischen Rundfunk. Er ist für 1Live tätig und mit seinen 29 Jahren immer wieder um neue Wege im Journalismus bemüht. Er ist Redakteur in der SR-Netzwerkstatt. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf Facebook und er entwickelt neue Formate für die Smartphone-Generation. Wie kann man zum Beispiel als Journalist die jüngere Generation erreichen? Neben seiner Arbeit beim Radio ist er auch im Bundesvorstand des LSVD und war in den letzten Jahren dort sehr engagiert. Ich freue mich nun sehr darüber, ihn am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Robert Hecklau.
Hallo Hartmut, danke für die Einladung.
Danke, schön, dass du da bist. Bevor wir über deine Projekte reden, eine ganz banale Frage: Wie kamst du denn eigentlich überhaupt zum Journalismus und speziell zum Radio?
Das ist eine gute Frage, die tatsächlich ziemlich oft gestellt wird. Ja, ich dachte, ich gebe mal ein Kompliment zurück, nach den vielen Komplimenten, die ich eben von dir bekommen habe. Über die Frage habe ich dementsprechend schon lange nachgedacht und oft nachgedacht, und ich glaube, das hat tatsächlich so ein bisschen mit dem Eurovision Song Contest zu tun. Aha. Als ich 11 Jahre alt war, da habe ich, glaube ich, meine allererste Radiosendung produziert, damals mit so einem kleinen, bunten Kassettenradio. Habe ich so einen Bericht über den Eurovision Song Contest, ich glaube, die Olsen Brothers haben damals gewonnen, da habe ich einen Bericht gemacht und den auf Kassette aufgenommen und irgendwie gemerkt, ja, Radio gefällt mir ganz gut. Habe dann aber nie wieder drüber nachgedacht, habe dann irgendwann nach der Schule mal ein Praktikum bei einer Lokalzeitung gemacht. Das hat mir aber irgendwie nicht so gefallen, weil man da so viel schreiben musste und das mal so anstrengend war und lang gedauert hat, bis ein Artikel fertig war. Und dann bin ich als Student beim Radio gelandet, weil ich jemanden vom Radio kennengelernt habe und der sagte, ach, bewirb dich doch mal da. Ist ein ganz interessanter Job und wir können immer Leute gebrauchen, und musste mich dann immer wieder an diese Radiozeit als Kind erinnern und dachte, oh ja, ich habe, glaube ich, was gefunden, was mir gut liegt, und habe dann so über die Jahre gemerkt, dass Radio auch einfach ziemlich viel Spaß macht. Es ist live, es ist irgendwie authentisch, man hat so viel mit Leuten zu tun, und dann bin ich einfach da geblieben.
Die Medien sind ja eigentlich derzeit sehr im Umbruch. Es gibt ja zum Glück noch auch Tageszeiten, es gibt Radio, es gibt Fernsehen, aber auch die neueren Medien, soziale Netzwerke und. Wie schätzt du das denn selbst ein? Wohin werden sich denn die Medien deiner Meinung nach entwickeln?
Ach, das ist eine sehr gute Frage, über die man immer ein bisschen nachdenken muss, weil man das natürlich immer so schwer sagen kann. Ich glaube, wenn man das wüsste, dann wäre man ein reicher Mann. Aber ich habe das Gefühl, dass die Medien sich dahingehend verändern, dass es keine reinen Zeitungen mehr gibt, keine reinen Radiosender, keine reinen TV-Sender, dass es alles immer, sagen wir mal, diffuser wird, dass Marken und Inhalte in Zukunft viel mehr im Vordergrund stehen, dass ich also nicht mehr so das Gefäß habe, sagen wir, ein Fernsehsender, der eine gewisse Reichweite hat, oder ein Radiosender, der eine gewisse Reichweite hat, sondern ich habe ein Format, das ist total lustig und da steckt ein Kopf dahinter, der ist kreativ und originell, und wegen dem gucken die Leute das. Und wo die das gucken oder wo die das konsumieren, wo die das hören, wo die das sehen, wo die das lesen, das ist erstmal völlig egal. Das kann am Handy sein, das kann am Fernseher sein, am Computer, irgendwo. Also ich glaube so, dass das Medium an sich, Radio, TV, was es noch so gibt, Zeitung, das tritt immer mehr in den Hintergrund zugunsten der Inhalte. Was natürlich dementsprechend eine krasse Herausforderung an Medienmacher ist, denn wenn die Inhalte immer wichtiger werden, dann müssen die Inhalte auch gut sein. Früher konnte man das, glaube ich, noch relativ gut verstecken. Da kam dann halt ein langweiliger TV-Beitrag im Rahmen einer Sendung, die Millionen Leute geguckt haben. Da war das egal. Wenn du heute einen langweiligen Beitrag sendest und willst, dass den im Social Web irgendwer guckt, sei es bei Instagram, bei Facebook oder bei Snapchat, dann muss der halt gut sein, sonst guckt den keiner. Es wird also, glaube ich, schwieriger. Fassen wir das mal so zusammen.
Du bist ja selbst auch sehr engagiert im Austesten eben von neuer Wege. Was ist denn zum Beispiel die SR-Netzwerkstatt und was genau machst denn du dort?
Das ist eine Redaktion, die vor 2 Jahren ganz neu gegründet worden ist. Damals bin ich quasi auch so als Pionier dort reingekommen. Da war ich mit meinem Volontariat fertig. Das habe ich ebenfalls im Saarländischen Rundfunk gemacht. Und wir entwickeln quasi neue Formate für den Saarländischen Rundfunk, aber vor allem auch für das neue Jugendkanalprojekt Funk von ARD und ZDF. Das heißt, wir versuchen, junge Leute da zu erreichen, wo die sind, sei das im Radio, sei das in den sozialen Netzwerken. Wir können vor allem viel rumprobieren, wir machen viel Scheiß, wir machen auch viele Fehler, aber wir können vor allem ausprobieren und das auch an andere Redaktionen weitergeben. Das macht eigentlich immer wieder aufs Neue ziemlich viel Spaß.
Wie können euch denn die Hörer jetzt praktisch oder die Zuhörer oder die Konsumenten denn erfahren?
Wissen wir auch, das ist tatsächlich sehr einfach. Das geht auf allen Kanälen. Also wir an sich als Netzwerkstatt sind keine Marke in dem Sinne, dass wir nach außen auftreten, sondern wir beliefern unterschiedliche Sender, sei es eben Funk oder seien es die Jugend- und Popwellen des Saarländischen Rundfunks, teilweise auch das Fernsehen. Das heißt, eine gute Frage, muss ich nochmal sagen. Also bei uns gibt es quasi überall Facebook, Snapchat, Instagram, da beliefern wir diverse Kanäle. Wenn man ganz konkret mal gucken will, 103.7 unser Ding, die Jugendwelle hier im Saarland, dafür arbeiten wir, für SR1 Europawelle, das ist die Popwelle hier, oder eben für Funk.
Ja. Mhm. Der Beruf des Journalisten ist ja in letzter Zeit durch ziemlich dumpfe Parolen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden oder missgebracht worden. Der Begriff Lügenpresse wird vor allem von Mitbürgern am rechten Rand herausgebrüllt. Wie kann Journalismus denn darauf reagieren? Hast du da auch Ideen oder wie siehst du das Ganze denn?
Ich glaube, indem wir zeigen, dass wir auch nur Menschen sind. Menschen machen hin und wieder Fehler. Das sind ja gerade diese Fehler, die im Journalismus ab und zu passieren, die dann von bestimmten Menschen eben, denen dann eben ein Vorsatz unterstellt wird. Mhm. Ich glaube, auch Menschen haben grundsätzlich eine Haltung. Ich glaube, Medien sollten auch eine Haltung haben. Und ich glaube, man muss den Menschen klar machen, dass eben Menschen mit Haltung hinter diesen ganzen Produkten stecken. Dass eben Journalisten nicht immer nur neutral sind, sondern dass Journalisten natürlich Menschen sind, die mitdenken und die zu ganz bestimmten Themen eben eine Haltung haben, die sagen, das ist scheiße oder das ist gut. Natürlich sollte man davon nicht die Berichterstattung abhängig machen. Also es ist ja so dieser beliebte Vorwurf, die Medien, die berichten pro-amerikanisch und gegen Russland. Und ich weiß nicht, es ist immer schwierig, mit solchen Leuten zu argumentieren, ihnen klarzumachen, warum man über bestimmte Dinge berichtet, warum man über bestimmte andere Dinge nicht berichtet. Aber ja, es ist schwierig, aber ich habe das Gefühl, die Medien, also viele Medien sind da in den letzten Jahren auch viel mutiger geworden. Ich hatte das Gefühl, vor 3, 4, 5 Jahren gab es in den Redaktionen immer große Vorbehalte gegenüber sozialen Medien. Auch bei uns die beliebte Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird, ist, was passiert denn, wenn wir jetzt eine Facebook-Seite gründen oder einen WhatsApp-Account eröffnen und dann kriegen wir einen Shitstorm ab? Und wir haben gelernt, dann passiert das halt. Dieser Shitstorm, der ebbt auch wieder ab. Also es sind ja letztlich dann doch einige wenige sehr laute Stimmen, die sich da immer zu Wort melden. Und ich glaube, man kann es erstens aushalten und man kann vor allem auch mit den Leuten reden. Ich merke bei Facebook, wenn es Kommentare der Tagesschau gibt, gerade diese Kommentare, die kriegen eine enorme Reichweite. Und das ist ja auch nicht nur die Tagesschau, es gibt viele andere Medien, die mit Meinung und vor allem mit Haltung, ich glaube, Haltung ist so das Wort der Stunde, die eine Haltung haben zu bestimmten Themen, die zeigen letztlich, dass es eben nicht die Lügenpresse ist, die da berichtet, sondern dass da Menschen sind, die einfach eine Haltung und eine Meinung haben.
Ja, jetzt machen wir eine ganz kurze Musikpause. Du hast dir einen Song gewünscht, 21 Pilots. Gibt es einen besonderen Bezug dazu, dass du den gewünscht hast?
Ich arbeite ziemlich viel auch direkt beim Radio, stehe oft im Studio und da ist es natürlich viel Musik, die da so, naja, die man morgens hört und am Abend kann man sie auswendig, ohne das hier zu wollen. Und in letzter Zeit freue ich mich immer wieder, wenn die 21 Pilots mal laufen, weil das, finde ich, so eine schöne Ausnahme ist von dem typischen Radio-Gedudel, was ganz oft läuft. Ja, 21 Pilots, finde ich gut.
Alles klar, dann hören wir mal rein.
Hallo zusammen, hier ist der Kronis Krakasidis und ich spiele den Nikos Karadimas in der RTL Daily Soap unter uns. Und ihr hört alle zusammen Schwule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß beim Hören.
Und wir haben weiterhin Robert Hecklau am Telefon. Robert, neben deiner Arbeit beim Radio und für die Medien bist du ja auch sehr engagiert in der LSBTTIQA-Szene. Du bist sogar im Bundesvorstand des LSVD sowie im Landesvorstand des LSVD Saar. Wie lange bist du schon dabei und wie bist du da reingekommen?
Mein Reinkommen endet tatsächlich auch mit dem Reinkommen beim Radio. Ich habe die passenden Menschen kennengelernt, die mich gefragt haben, willst du nicht mitmachen? Das muss so vor 6, 7 Jahren gewesen sein. Ich habe damals nebenbei in so einem Kino gejobbt, in so einem kleinen Arthouse-Kino und habe da ja, quasi die passenden Leute kennengelernt. Das ist hier, wohne hier aktuell in Saarbrücken und auch ganz klein und familiär. Und da lernt man dann direkt die Leute kennen und die sagen, hey, wir haben hier Bedarf, wir brauchen ein paar Menschen, die ein paar Ideen haben und Lust haben, sich zu beteiligen. Und da habe ich gedacht, da mache ich mit. Und so habe ich mitgemacht, ja.
Und als ich in Saarbrücken war, hatte ich das Gefühl, dass die Szene ja wirklich sehr aktiv ist und dass dort sehr viel passiert. Was sind denn neben dem CC selber die Schwerpunkte eurer Arbeit?
Aktuell gibt es ein Schulprojekt, bei dem junge Lesben und Schwule in den Unterricht gehen und Coming-out-Geschichten erzählen, mit den Schülern Selbsterfahrungsspiele machen. Das Projekt habe ich selbst mit aufgebaut und gecoacht. Mhm. Daneben haben wir natürlich auch viel mit Flüchtlingen zu tun. Hier gibt es ein großes Lager im Saarland, in dem letztes Jahr tausende Flüchtlinge runtergekommen sind. Mhm. Da sind auch einige, vor allem schwule Flüchtlinge dabei, die wir betreuen. Und daneben gibt es auch immer wieder so ein paar kleine Highlights, die wir hier veranstalten in dem CSD. Letztes Jahr, da haben wir uns zum Beispiel mit der Ministerpräsidentin der Saarländischen, mit Kam Karrenbauer, getroffen, die das Saarland ja leider letztes Jahr nicht ganz so gut supportet hat, indem sie gesagt hat, wenn die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet würde, dann müsste man ja befürchten, dass Menschen auch zukünftig auch, ich glaube, sie hat gesagt, es ging um den Begriff Vielehe, sie hat gesagt, dann müsste man ja auch überlegen, ob man dann nicht 3 oder 4 Leuten erlaubt zu heiraten oder eventuell sogar Geschwistern. Also sie hat das alles in ein sehr merkwürdiges Licht gerückt und wir haben dann angefragt, ob sie sich mit uns treffen würde öffentlich, haben eine Halle organisiert, es sind tatsächlich auch 100 Leute gekommen und wir haben da quasi öffentlich mit ihr ausgesprochen.
Euer CSD, was ja besonders ist, findet ja auch in Kooperation mit den beiden Nachbarländern Luxemburg und Frankreich statt. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit und was für Chancen und Besonderheiten bietet denn so eine Kooperation mit verschiedenen Ländern?
Na, vor allem läuft die Zusammenarbeit über die CSDs. Also man besucht sich natürlich, es gibt Infostände bei den CSDs. Läuft übrigens auch mit der Pfalz sehr gut. Hier ganz in der Nähe ist noch ein 4. CSD. In Metz findet der statt und jetzt ganz neu auch einer in Luxemburg. Und es ist natürlich schön, dass alle Länder versuchen, bei jedem CSD anwesend zu sein. Also wir marschieren auf dem CSD in Metz mit, wir sind mit dem Infostand in Luxemburg vertreten und in Trier ebenso. Und die unsere Freundinnen und Freunde von der anderen Seite der Grenze, die kommen dann eben zu unserem CSD und das belebt natürlich. Und daneben gibt es auch unter dem Jahr immer mal wieder Events, wo man sich einlädt. Jetzt gerade in Luxemburg findet demnächst eine Eurovision Song Contest Gala statt mit Conchita Wurst. Mhm. Und da wird dann einer aus dem LSVD hier im Saarland auch in der Jury sitzen.
Klingt spannend. Ja, du moderierst ja, ich sagte es ja bereits, das Bühnenprogramm auf der Mainzer Straße. Wer erstellt denn eigentlich das Programm, das ja sehr vielseitig ist? Macht ihr das auch selbst alles?
Genau, das machen wir alles selbst. Also der LSVD Saar, der Vorstand, der variiert immer in der Größe. Das sind so 6, 7, 8 Leute, so der harte Kern. Und man setzt sich da schon ein Jahr vorher hin und fängt an, den Termin für das nächste Jahr zu planen. Und in der Regel sind wir mit dem Bühnenprogramm viel zu spät dran. Damit befassen wir uns dann Januar, Februar. Es gibt eine festangestellte Mitarbeiterin bei uns im Checkpoint. Das ist ein kleiner Laden in der Mainzer Straße. Mhm. Dort arbeitet eine festangestellte Mitarbeiterin und ansonsten sind alle dort tätigen Leute ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir pendeln immer zwischen Job und Privatleben und LSVD und manchmal bleibt auch einfach zu wenig Zeit dafür. Mhm. Aber wir haben es noch jedes Jahr hingekriegt. Das heißt, wir setzen uns zusammen, wir gucken, was im Netz so los ist, was auf den anderen CSDs so los ist. Versuchen noch immer so 1, 2 kleine Highlights auf dem CSD zu haben. Haben so ein paar Acts, die fast jedes Jahr dabei sind, weil die einfach super funktionieren. Haben immer so 1, 2 Newcomer und wir haben so ein paar Leute aus allen Bereichen. Wir haben Landtagsabgeordnete im Vorstand, wir haben Journalisten im Vorstand, wir haben Leute im Vorstand, die Events organisieren privat. Also das setzt sich ganz, ganz kreativ und gut zusammen und so finden wir immer für jedes Gebiet eine Lösung quasi.
In den letzten Jahren hat ja die Akzeptanz von Schwulen, Lesben und Transmenschen in manchen Bevölkerungsteilen etwas abgenommen. Wie erklärst du dir das und hat das eigentlich auch Auswirkungen auf eure Arbeit?
Ich weiß gar nicht so genau, ob die Akzeptanz wirklich abgenommen hat. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass die Stimmen einfach lauter geworden sind, die ein Problem damit haben, dass Schwule und Lesben rechtliche Gleichstellung haben wollen. Ich habe das Gefühl, dass das so losgegangen ist, als es in Frankreich quasi so an das Fundamentalste ging, und zwar an die wirkliche, tatsächliche Öffnung der Ehe. Das war ja so die letzte große Barriere. Und da gab es ja auch Riesenproteste und seit die Ehe dort geöffnet ist, sind die relativ schnell auch wieder verstummt. Und in Deutschland ist es ja irgendwie so, dass diese letzte große Barriere der gemeinsamen Kinderadoption im Raum steht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute solche also unwirklichen oder nicht greifbaren Ängste und Gefühle haben, die sich jetzt einfach durch einige leider sehr laute Stimmen auf gewissen Demonstrationen manifestieren, beziehungsweise in den letzten Monaten manifestiert haben. Zurzeit ist ja glücklicherweise alles relativ ruhig, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Thema politisch momentan einfach keine große Bedeutung hat. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so dieser letzte große, in Anführungszeichen, Kampf, der noch zu führen ist, diese Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist. Wobei man sich immer wieder fragt, warum eigentlich? Warum muss man noch Überzeugungsarbeit leisten? Es gibt Studien, die sagen, dass Lesben und Schwule keine schlechteren, eventuell sogar besseren Eltern sind. Es gab eine große Studie der Bundesregierung zusammen mit dem LSVD vor ein paar Jahren, die das gesagt hat. Es gibt Hunderte, tausende Regenbogenkinder, die das bezeugen können. Es gibt ja jetzt schon das Sukzessivadoptionsrecht. Also Lesben und Schwule können ja längst Kinder adoptieren, nur halt nicht zusammen. Also im Prinzip geht es ja nur noch darum zu sagen, okay, wir adoptieren gemeinsam Kinder, wir gelten rechtlich als Paar, wenn es um eine Kinderadoption geht, und das war's. Und ich hatte das Gefühl, wenn das irgendwann kommt, werden diese Stimmen, die davor warnen, auch bald wieder still sein. Dazu kam jetzt, dass die Lehrpläne in den Schulen langsam liberalisiert werden und Homosexualität einfach ein größeres Thema im Unterricht spielen soll. Und man stellt ja immer wieder fest, diese Vorstellungen von vielen Leuten sind so hartnäckig, dass es dann eben um Sex geht oder um Blowjob-Unterricht für Siebtklässler. Und leider gibt es ja auch genug Leute, die das ausnutzen, die genau wissen, dass es diese Vorstellungen in vielen Köpfen gibt und dann entsprechende Broschüren rausbringen oder Bücher sogar schreiben über die Schwulisierung unserer Gesellschaft und so einen Scheiß. Ich glaube einfach, diese Gedanken und Ängste, die sind da. Ich weiß aber ehrlich auch nicht genau, wie man damit umgehen soll, denn geredet wird seit Jahren und argumentiert wird auch seit Jahren. Vielleicht muss man einfach hartnäckig sein und hoffen, dass irgendwann die politischen Umstände einfach die richtigen sind und diese verdammte Ehe einfach geöffnet wird. Und ich habe das Gefühl, wenn sie es dann ist, dann ist das Thema auch relativ schnell, dann ist es, also ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung, die ist ja auch in Umfragen für die Öffnung der Ehe. Und wenn sie dann einmal offen ist, werden Heterosexuelle trotzdem weiterhin Kinder kriegen. Und das Abendland wird auch nicht untergehen.
Ich glaube auch. Robert, was anderes noch zum Abschluss. Ganz aktuell startete ja die Tage ein Format mit dem Titel Offen und Ehrlich mit dir und Kim Stoppert. Was hat es denn damit auf sich? Ich las, dass ihr dort sogenannte doofe Fragen beantwortet. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir werden auch ein Format, eben dieses Format für das neue ARD-ZDF-Jugendprojekt Funk zusteuern. Das heißt, wir stehen zukünftig vor der Kamera und denken uns da lustige Videos aus und haben uns gedacht, was diese Welt braucht, ist vielleicht ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Also es werden jeden Tag so viele blöde Fragen gestellt. Warum nehme ich eigentlich nicht ab? Ich esse doch schon gar nichts. Ja, außer 10 Cheeseburger am Tag. Oder die Frage nach dem Sex, wie war ich? Oder andere Fragen. Oder es gibt bei YouTube so eine Bewegung, dass YouTuber gefühlt immer unehrlicher werden, indem sie Produkte dort bewerben, ohne das zu kennzeichnen, indem sie ein Leben führen, das nur vor der Kamera so gut aussieht. Bei Instagram die 4000 Filter. Und wir haben überlegt, wir setzen dem was entgegen und sind einfach mal ehrlich und versuchen das Ganze mit einem Augenzwinkern zu sehen. Haben aber noch gar nicht gestartet. Also es gibt bislang einen Trailer und einen YouTube-Kanal, aber unser Format wird wahrscheinlich so in ein paar Wochen dann tatsächlich an den Start gehen und wir hoffen, jede Woche ein neues kleines Video rausbringen zu können.
Okay, da war ich doch ein bisschen zu früh. Okay, also aber da sind wir gespannt
auf jeden Fall. Offiziell gibt es uns schon. Also bei YouTube kann man uns auch abonnieren. Offen und ehrlich heißt der Kanal. Aber wie gesagt, das erste fertige Video, da sind wir gerade am Produzieren. Ich komme gerade vom Set.
Okay, ganz aktuell. Ja, Robert, hat es sehr gefreut, dass du bei unserer Sendung hier warst. Vielen Dank, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast. Das ist sicherlich genug Stress mit anderen Dingen. War schön, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut.
Ja, gerne. Und wir haben noch ein Lied von dir, einen Liedwunsch. Das heißt Fickt euch alle von Großstadtgeflüster. Hast du da auch eine kleine Story zu? Oder?
Ja, das wird kein kleiner Gruß am Schluss sein. Großstadtgeflüster ist einfach so die Band, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Die kommen aus Berlin und ich mag diesen Berliner Assi-Style ja manchmal ziemlich gerne. Und wenn ich nach so einem, ja, heute war es auch wieder ein 16-Stunden-Tag und morgen um 4:30 bin ich aus dem Haus und jetzt eben erst heimgekommen und dann knall ich mich aufs Sofa ganz oft und mache einfach Großstadtgeflüster laut und dann geht es mir auch wieder gut.
Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen erholsamen Abend und dann spielen wir zum Einstieg gleich mal Großstadtgeflüster. Das war Robert Hecklau live bei uns am Telefon und wir hören nun von Großstadtgeflüster Fickt euch alle.
Ich bin Andreas Ismail Mohr, Islamwissenschaftler und Arabist in Berlin und ich grüße die Hörer auf der Schwulen Welle bei Radio Dreieckland.